Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Michael, ich grüße dich. Hi.
Hi, Michael.
Ja, endlich wieder Zeit. Der letzte Podcast oder die treuen Hörer haben sicherlich festgestellt, wir haben jetzt ein kleines Delay. Wir haben vor 2 Wochen nicht veröffentlichen können. Wir haben jetzt Pause machen müssen. Bedingt halt einfach daraus, wir stecken beide dermaßen tief aktuell in Projekten drin. Und Podcast ist Hobby, Podcast macht Spaß. Aber wenn Kunden rufen gehen, gehen die Rufe der Kunden vor. Und ich weiß nicht, lass uns kurz ausschweifen, Michael. Willkommen in der Runde. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir beide Zeit haben. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr auch schon, geht's bei euch mit Jahresendsport auch schon los?
Ja, absolut. Also das kann ich genauso unterschreiben. Und ich bringe ja jedes Jahr so ein bisschen wieder denselben Spruch, dass ich sage, irgendwie kommt es für alle überraschend, dass das Jahr am 31. Dezember zu Ende geht. Und oft sehr überraschend auch im Dezember. Also man merkt schon so ein bisschen, dass es einen Jahresendspurt gibt, dass dann noch auffällt, was an Projekten offen ist und dass dann noch einiges geplant wird, besonders fürs nächste Jahr. Also da haben wir uns schon fast ein bisschen dran gewöhnt, muss ich sagen.
Ja, es ist jedes Jahr das Gleiche. Also es ist bei uns auch, es ist bei mir auch so. Also wir zeichnen heute auf, für alle die, dass wir es auch in Timelock drin haben, der sauber ist, wir zeichnen heute auf am 1. Und ja, genau das Thema. Ich merke, Kunden kommen, oh, da war da noch was, Anfragen kommen, wir wollen dieses Jahr noch fertig werden. Und du hast eben schon gesagt, dass das Jahr am 31.12. endet. Nein, es endet nicht am 31.12. Dieses Jahr endet allerspätestens am 19. Dezember. Das ist 2 Wochen davor. Alles, was ich bis zum 19. Dezember nicht in Sack und Tüten habe, ich werde es nicht mehr schaffen. Es wird nicht mehr funktionieren. Die KW52 wird die Welt Urlaub haben am 22. und 23., das ist der Montag und Dienstag, geht kaum noch einer arbeiten. Vergesst es an der Stelle, noch Auditoren zu finden, von irgendwelchen Zertifizierungsstellen noch irgendwelche Abweichungen genehmigt zu bekommen, noch irgendwas in trockene Tücher zu kriegen. Das Jahr endet aller spätestens am 19. Dezember, das ist der Freitag. Und erste, zweiter Weihnachtsfeiertag, beziehungsweise dann der 29., 30., 31. Dezember, da geht auch nichts zwischen den Jahren, wird sich auch nichts tun. Und wenn wir von dem 19. Dezember rückwärts rechnen und sagen, da will ich allerspätestens eine Antwort haben, will allerspätestens den Sack zu haben, dann muss ich allerspätestens mir darüber Gedanken gemacht haben, dass ich bis zum 12. was angepinkt habe, weil selbst da wird es schon kritisch. Weil die KW 51, das ist die Woche zum 19. hin, das ist immer so die Höllenwoche. Das ist für mich, jahrelang ist das schon immer so die Höllenwoche gewesen. Die Woche vor dem Weihnachts-Shutdown, da geht im Prinzip auch schon nichts mehr. Das heißt, wir sind jetzt am 1. Oktober und schieben wir das Ganze mal, kommen wir von vorne, kommen wir von hinten, hat das Jahr noch ungefähr 8 Wochen, wo ich produktiv was machen kann. Ja, aber dann war's das. Und das ist jetzt echt so eine Sache, das muss Kunden erstmal bewusst werden. Das klingt noch nach einem Vierteljahr, 1. Oktober, 31.12., aber in Wirklichkeit 8, 9 Wochen.
Ja, tatsächlich ist es.
Herbstferien dazwischen, eine Grippe und ein Schnupfen dazwischen und dann wird es echt dünn mit dem, was ich noch mache.
Ja, tatsächlich, es ist gar nicht mehr so viel vom Jahr übrig. Man denkt, ah ja, ist jetzt erst das letzte Quartal angebrochen, aber es ist tatsächlich gar nicht mehr so viel, was übrig bleibt. Und auch bei uns ist es tatsächlich so, dass wir zwischen den Jahren eine kleine Pause haben, wo bei uns, außer es ist irgendeine ganz besondere spezielle Sonderanmeldung, eigentlich auch nicht viel passiert. Und normalerweise muss man sagen, ist zwischen den Jahren auch nichts mega Dramatisches. Und wir sind aber auch so, dass wir schon Anfang Dezember schon mal Reminder per Mail teilweise rausschicken und sagen, hey, wenn jetzt noch was Wichtiges ist, bis dahin müssen wir es haben, dann können wir es noch rechtzeitig reviewen, dann können wir es rechtzeitig gucken, dass man mal so einen kleinen Reminder macht, weil ich meine, hey, das gerade Weihnachten ist für alle stressig, auch nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden. Und da versuchen wir schon so ein bisschen auch darauf hinzuweisen.
Vorzuarbeiten, ja. Also ich habe Ich habe, glaube ich, letzte Woche schon den Reminder unten in die E-Mail-Signatur reingemacht, wann wir eingeschränkt erreichbar sind, sprich Hashtag Weihnachtsurlaub, weil das ist halt einfach so. Auf der einen Seite, du kriegst die Welt sowieso nicht gerettet, selbst wenn du da noch irgendwas reisen willst als Unternehmen. Sobald du Kontakt zu externen Stellen hast, Behörden, Zertstellen etc. pp., vergiss es logischerweise. Und wir machen zwischen den Jahren auch so, dass wir eine Notbesetzung haben. Wir werden auch nicht aufräumen, also wir werden nicht ganz untätig sein, aber mal so 2, 3 Tage die Füße hochlegen und sich von der Verwandtschaft entspannen, das werden wir uns auch um die Weihnachtszeit rum mal gönnen. Noch ist ein bisschen hin. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch die ISO 9001 auch von den Punkten her abschließen können. Und von daher würde ich sagen, Michael, wir hatten das letzte Mal, haben wir uns sehr schön verquatscht und verschnattert beim Thema Prüfmittel. Wir waren im 7.1er unterwegs und sind bis 7.1.5 fertig gekommen. Aber ich glaube, den 7.1.6er haben wir schon nicht mehr geschafft, wenn ich das richtig nachher.
Genau, als nächstes müssten wir zum Wissen der Organisation übergehen, weil das letzte Thema hat dann doch ein bisschen länger aufgehalten, weil es auch spannend war. Und ich habe auch über LinkedIn die Rückmeldung bekommen, dass das auch andere tatsächlich spannend finden. Das ist für uns natürlich auch immer schön, weil es ist ein Thema, mit dem man sich gerade im Labor einfach auseinandersetzen muss. Deswegen für uns besonders relevant. Aber 716, Wissen der Organisation, wäre so das nächste Thema, so worüber uns war. Unterhalten können und dann mal schauen, wie weit wir heute kommen, würde ich
Ob
sagen.
wir bis in den 7.2er reinkommen oder ob wir jetzt die nächste Stunde in den 7.16er von uns verkriechen. Ja, lass mal gucken.
Ja.
Ja.
Genau. Wissen der Organisation. Ich meine, kurz zusammengefasst, man muss einfach das erforderliche Wissen bestimmen. Du musst gucken, dass du dein Wissen erhältst, dass du es erweiterst und dass du es natürlich allen in der Organisation verfügbar machst. Und damit wir gleich mal zu Anfang schon gleich in unser Lieblingsthema wieder reingrätschen, unser Dauerthema. Wissensverlust ist natürlich auch ein Risiko. Und gerade Wissen der Organisation ist für mich so ein schleichendes Risiko, was wunderbar auch ins Risikomanagement gehört. Weil ich habe das leider schon auch bei meiner vorhergehenden Arbeit gesehen. Ich sehe das auch jetzt bei Kunden teilweise und bei vielen anderen Unternehmen, dass Wissen verloren geht. Aus verschiedenen Gründen, weil Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, teilweise weil sie einfach auch nur in Rente gehen, weil Sachen nicht richtig dokumentiert werden. Und das ist für mich so ein Ding, das passiert schleichend, was man aber wirklich so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte und wo man sich wirklich so die Frage stellen sollte, wie verhindert man eigentlich so Wissensverlust, gerade bei Personalwechsel oder wenn Personal ausscheidet? Das fände ich ein interessantes Thema.
Ja, wir hatten im Vorgespräch kurz die Sache, dass wir gesagt haben, wollen wir ein bisschen optimiert an die Sache drangehen, wollen wir mal auf den 716er, wollen wir den mal skippen und wollen gleich auf die 72 gehen. Und da hast du bewusst gesagt, nein, 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 lass uns über 716 reden, weil es zwar nur ein Dot-Dot-Punkt ist, aber es ist halt einfach saumäßig wichtig, weil das Wissen der Organisation, und du hast eben schon gesagt, dass das Wissen verloren geht und das ist ein so wichtiges Thema im Unternehmen, sich bewusst zu machen, was muss ich überhaupt in meiner Organisation an Know-how haben und was muss ich an Know-how verfügbar haben, um die Tätigkeiten unter meinem Zertifizierungsscope zu erbringen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich weiß, was ich brauche, dieses Wissen zu konservieren und Leuten zugänglich zu machen. Das ist so, ich glaube, der Kern in der ganzen Sache. Und das ist was super wichtig ist. Ja. Einmal Bewusstsein, was ich überhaupt brauche. Nicht nach dem Motto, haben wir immer schon gemacht, läuft so. Solange der Günther in der Produktion ist, ist schon alles in Ordnung. Ja, aber irgendwann geht Günther in Urlaub oder Günther ist krank oder Günther geht in Rente oder was. Und was ist denn dann mit Wissen? Also welches Wissen hat er? Welches Wissen brauchen wir eigentlich? Und das ist super wichtig. Das ist da einfach keine Blackbox zu schaffen, ja.
Ja, und wie wir so gesagt haben, wenn das Jahr zu Ende geht, irgendwann geht auch mal jemand in die Rente über und der hat dann am Ende vielleicht auch noch ein bisschen Urlaub, noch ein paar Überstunden angesammelt und dann ist auch so ein Arbeitsverhältnis schneller vorbei, als man manchmal gucken kann. Und da
Ja.
ist es meiner Meinung nach auch einfach wichtig, dass man ein bisschen vorausplant. Und da ist es nicht allein nur mit dem QM-Handbuch gemacht. Da steht ja nicht alles drin, was so ein Mitarbeiter weiß, weil vieles ist ja auch einfach in den Köpfen drin. Und da finde ich, muss man halt schauen, dass halt so Wissen ordentlich dokumentiert ist und auch geteilt wird. Das heißt, klar, du hast Arbeitsanweisungen ordentliche. Du hast aber auch eine ordentliche Anweisung, wie du Leute einarbeitest. Weißt du, ein guter Einarbeitungsplan bewirkt hier Wunder, dass auch mal niemand im Urlaub gestört werden muss, finde ich. Und du kannst Schulungen machen, du kannst Lessons Learned Meetings machen. Und das halt am besten nicht erst, wenn jemand kündigt, sondern halt vorausschauend. Also
ja.
Es gibt ja viele Methoden, Workshops, Mentoring-Programme, dass du einfach mal jemanden hinter dir herschleifst. Da kann man vieles machen.
Ich reiß kurz nochmal unser beider Lieblingsthema an, dazu, weil ich glaube, das ist ein super Trigger, wo es passt. Das passt zwar nachher nochmal bei dokumentierten Informationen und bei dem ganzen Formalismus-Kram, der da hinten dran kommt, aber du brauchst eine zentrale Stelle, wo dein Wissen abliegt. Und du musst diese zentrale Stelle vom Wissen so zugänglich haben und so offen haben und so transparent im Unternehmen haben, dass da die Mitarbeiter Eingaben machen können. Live und in Farbe in mehreren Unternehmen erlebt. Ja, hierfür haben wir eine Arbeitsanweisung, aber die passt eh nicht. Das ist aber gar kein Problem. Ich weiß, wie wir es machen und dann ist gut. Wenn die nur nach Arbeitsanweisung bauen, crasht die Kiste und es kommt nur nichts Vernünftiges hinten raus. Das erlebe ich an so vielen Stellen so oft. Und dann sage ich, Himmel, sag's doch, melde es deinem Vorgesetzten, meldest deinen Schicht. Das ist so kompliziert. Bis die Dokumente geändert haben, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir hier unten im Team wissen, wie das funktioniert. Und solange wie wir das wissen, ist das alles in Ordnung. Wir sind die Einzigen, die es bauen. Was da in der Anweisung steht, interessiert mich nicht. Und wenn solche Situationen kommen, und solche Situationen gibt es, wenn man sich da mal selbst reflektiert und geht mal gerade bei Fertigungsunternehmen, größeren Fertigungsunternehmen, wenn man sich das selbst reflektiert, merkt man, wo es kratzt im System. Und wo man sich Gedanken machen muss, dass eben genau dieser Zustand nicht da ist. Und da geht es darum, die Mitarbeiter zu motivieren und Systeme zu schaffen und Plattformen zu schaffen, wo das Wissen abliegt und wo man Wissen zentralisiert. Das ist alles das Thema. Das zieht sich näher gelenkte Informationen. Da liegen die Ausdrucke, die sind seit 3 Jahren alt, die sind nicht aktuell. Wir arbeiten nicht nach gültigen Anweisungen, Stücklisten passen nicht, Zeichnungen passen nicht. Alles das zieht sich alles zurück auf eine zentrale, vernünftige Organisation des Wissens, meiner Meinung
nach. Ja, und zwar dieses Wissen, das kann ja eine digitale Plattform super leisten, das kann man auch anders machen. Da einfach einen ordentlichen Austausch zu haben, das ist, finde ich, halt das Wichtige, weil du hast schon sehr schön erklärt, so diese Realität zwischen dem, was irgendwo dokumentiert ist und dem, was tatsächlich gemacht wird, das sehe ich leider auch in sehr, sehr vielen gerade produzierenden Unternehmen. Ich bin auch schon bei Audits irgendwo durchgelaufen und dann klebt an irgendeiner Scheibe eine SOP mit handschriftlichen Ergänzungen. Und dann weiß ich, das ist die Variante, nach der wirklich gearbeitet wird oder sie liegt unter irgendeiner schwarzen Arbeitsmatte. Ja, ja, genau, das ist die richtige, das ist die, die funktioniert oder sie liegt unter irgendeiner schwarzen Arbeitsmatte oder in der obersten Schreibtischschublade. Dort findet man die Sachen, wenn man danach sucht. Und genau sowas gilt es eigentlich zu vermeiden und das geht halt nur, indem du halt einen guten Austausch ermöglichst. Also indem klar ist, dass ein QM-System nicht ist, der QMB will eine SOP haben, also gebe ich dem 3 Stichpunkte, dann schreibt er die und dann arbeitet halt jeder wieder, wie er will, sondern es muss klar sein, da muss ein Austausch her. Da muss eine Kommunikation her und die Leute müssen dort halt mitarbeiten. Es muss ihnen klar auch sein, dass ihnen das auch das Leben erleichtert, indem wir nämlich wirklich ordentliche Vorgaben haben, weil das heißt nämlich, wenn ich das mal ordentlich aufschreibe, dann müssen die 2 Azubis vielleicht mich nicht im Urlaub anrufen. Dann müssen die mir vielleicht nicht am Wochenende hinterher telefonieren, wenn die Maschine nicht tut, was sie soll.
Ja, ich glaube, das ist zweischneidig. Auf der einen Seite musst du den Mitarbeiter klar machen oder musst du eine Plattform geben, das auszutauschen. Ich bin ein großer Freund davon, also auch das bei all dem und aller Flexibilität und allen Spaß, den wir haben und so flexibel, wie wir manchmal Normen biegen, dehnen und wie flexibel und agil wir arbeiten, bin ich ein Freund davon, wer schreibt, der bleibt. Also an irgendeiner Stelle müssen Dinge schriftlich fixiert, dokumentiert stehen. Das muss nicht auf dem Blatt Papier sein, was irgendwo hängt. Das muss an irgendeiner Art und Weise verschriftlich stehen, damit das jeder lesen kann und jeder versteht. Kommen wir bei dokumentierten Informationen nochmal drauf. Also ich bin, selbst wenn sich 3 Leute im Team austauschen, also wenn 3 Leute das Gleiche sagen, meinen die meistens noch lange nicht dasselbe. Also man muss das verschriftlichen, man muss es so verschriftlichen, dass es jeder versteht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man allerdings auch, und das merke ich halt leider Gottes immer noch, Generation ich, dass ich dich in eine gleiche Generation gesteckt habe, Generation ich und ein bisschen älter, ich merke immer noch kennst du Königswissen, klar. Also, dass jemand der Meinung ist, er hätte jetzt hier so Königswissen und er möchte sein Königswissen nicht preisgeben, weil er einfach der will der Louis sein. Ja, der will gefragt werden. Der will, dass sein Job vielleicht nicht weg, oder er hat Angst um seine Position oder um sonst irgendwas, wenn eben das, was er im Kopf hat, auf einmal auf dem Blatt Papier steht, dann muss er ja gar nicht mehr gefragt werden, also wird er ja nicht mehr gebraucht. Und diese Denke muss aus Mitarbeitern raus, das ist super wichtig.
Also ich glaube, da ist halt auch wirklich das Thema Kommunikation ganz essentiell, weil es muss klar sein, du gibst hier nicht dein komplettes Wissen ab, nur damit wir dich ersetzen können.
Genau.
Das ist nicht Ziel der Sache und es muss auch ganz klar sein, was die Vorteile einfach davon sind, so ein bisschen. Einerseits natürlich fürs Unternehmen, für die Gesamtheit, aber auch für dich selber als Mitarbeiter, dass es dich halt auch entlasten kann. Und das nicht Ziel der Sache ist, irgendwie den Nächsten auszubilden, damit du deinen Job verlierst. Da ist transparente Kommunikation ganz, ganz wichtig, finde ich. Und auch transparent dahingehend, wie umfangreich das alles sein muss. Also dass nicht erwartet wird, dass man jetzt einen Roman über alles schreibt und jedes noch so kleine Detail erklärt, aber das klar ist, was ist wirklich relevant? Was muss ich denn erhalten an Wissen? Und das Ganze soll ja nicht in Bürokratie oder in irgendwelche Meetinghöllen etc. ausarten, sondern wichtig ist, was ist wirklich wichtig, essentiell? Und da muss man sich halt zusammensetzen und das mal ordentlich einfach durchsprechen und das aber in der Regelmäßigkeit, weil das sind so Sachen, die schlafen halt gern über die Zeit ein. Also da muss man immer mal wieder antriggern, immer mal wieder erinnern. Das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch normal, weil das normalerweise nicht im Vordergrund steht, weil im Vordergrund steht das Alltagsgeschäft. Ich muss Teile produzieren, ich habe auch nicht immer die Zeit, jemanden an der Maschine einzuarbeiten. Die Maschine hat vielleicht auch nicht immer die Todzeit, dass ich das machen kann, aber ich muss Mittel, Wege und Räume finden und ich muss mich regelmäßig daran erinnern, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Und dann kommt man da eigentlich auch zu einem sehr guten Ergebnis.
Ja, du brauchst das Bewusstsein an der ganzen Sache. Nur irgendwie, ich habe da schon mit Unternehmen überlegt, ich sage aber, die irgendwelche Spezialreparaturen an kaputten Maschinen oder was auch immer, wo ich gesagt habe, ey, nimm eine Kamera mit, schieß einfach Fotos, so viel wie du machen kannst, damit wir sehen, was du getan hast, damit wir wissen, wie es geht. Es geht hier nicht um einen Roman. Hey, mach eine Bilderstrecke oder mach irgendwas, dokumentier es. Zeig uns, wie du es getan hast, dass es reproduzierbar ist und dass es konserviert ist.
Ja, und für alle, die nicht gern schreiben, also es gibt wirklich so viele Varianten inzwischen zur Not, film mit deinem Handy drauf, rede dabei und dann fragen wir die KI, dass sie uns das Ganze transkribiert und einen SOP-Vorschlag macht, den wir dann optimieren können. Dann starten wir nicht mit einem leeren Blatt Papier, sondern wir starten halt irgendwo und dann ist die Sache auch beschleunigt. Also das muss gar nicht so aufwendig sein, man muss sich aber ein bisschen Zeit einräumen, zumindest für das Minimum.
Auch ein Video ist eine dokumentierte Information. Also auch das, selbst das ist, wenn wir kurz in die Norm reingrätschen, selbst das würde gehen, aber in irgendeiner Art und Weise wäre halt cool, es wäre was da.
Egal, ob Video, Bilder, malt von mir aus Comics, schreibt Text, nutzt Flowcharts, es gibt so viele Varianten oder nur Kombinationen aus jeder dieser Variante. Es gibt normalerweise immer irgendwas, wo man sich ein bisschen wohler mitfühlt.
Malt am Flipchart ein Flowchart, was ihr dann mit der Videokamera abfilmt.
Ja, also im Endeffekt, es gibt viele coole Tools. Ich meine, gerade wenn wir Prozesse aufzeichnen oder so, dann setze ich mich mit den Leuten auch hin und malen wir halt mal ein Turtle-Diagramm aus. Entweder virtuell oder halt wirklich auf dem Papier oder der Tafel.
Es gibt so viele digitale Tools und so viele
Dinge. Da gibt es so viele coole Sachen. Ja, deswegen, also wenn da mal Fragen sind zu so Workshops, könnt ihr uns auch gerne mal fragen, falls da noch Unklarheiten sind. Aber wichtig ist, man muss irgendwas machen. Man muss sich irgendwas suchen, was funktioniert und was sich halt auch in den Arbeitsalltag integrieren lässt, ohne dass man jetzt jeden endlos aufhält. Und das Schöne an der Geschichte ist, wenn man es halt regelmäßig macht, dann hält es auch weniger auf, weil man nicht immer 300% aufholen muss, weil man sagt, oh, das ist so alt, das können wir komplett neu schreiben. Sondern regelmäßig dranbleiben spart hier tatsächlich ein bisschen Arbeit.
Regelmäßig dranbleiben ist, glaube ich, jetzt ein schönes Stichwort, bevor wir den Schwenk rüber auf die Kompetenz machen. Wir haben ja neben dem internen Wissen und dem, wo wir gerade drüber gesprochen haben, müssen wir natürlich auch wissen, was wir für Wissen brauchen. Also externe Quellen. Klassisch sollte man eine 9001 da haben, dass wir wissen, was wir tun sollen. Klassisch, wenn wir Geräte herstellen oder wenn wir es haben, Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie, wenn wir Medizinprodukte bauen, irgendwelche MDR, Anforderungen, die wir einhalten müssen. Also wir sollten schon gucken, was wir von externen Stellen auch an Wissen benötigen, um unsere Arbeitsleistung zu erbringen. Das ist super wichtig. Und dann natürlich auch Feedback aus dem Markt. Also auch das, wenn irgendwas zurückkommt, Kundenrückmeldung, Ideen von Kunden, Verbesserungen, was auch immer rüberkommt. Mal gucken, wie es andere so machen. Auch das ist, sind externe Quellen und das sind Schnittstellen und Dinge, wo ich mir mein Wissen für meine Organisation holen kann.
Ja, und ich meine, es ist ja nicht nur wirklich das Wissen, was in den Köpfen meiner Mitarbeiter drin ist, wie ich vielleicht einen bestimmten Schritt umsetze, sondern wie du richtig gesagt hast, das kann von überall herkommen, das Wissen. Das ist Input aus dem Markt, das ist, was mir Kollegen erzählen, das ist aus Normen. Und in der Norm selber, in der 9001 steht ja auch, es ist unter anderem aus Konferenzen, was du von Kunden bekommen hast, was andere Anbieter dir gesagt haben. Also Wissen kommt ja von überall. Das Wichtige ist halt, es ein bisschen einzusortieren und zu gucken, was ist wirklich relevant. Weil ich glaube, ein großes Problem von Wissensdatenbanken ist, dass sie teilweise sehr schnell auswuchern können. Dass auch zu wenig da drin regelmäßig mal aufgeräumt wird. Und ich sehe oft teilweise SharePoint-Ablagen, wo tausende von PDFs von uralten Regularien das Neueste einfach nebendran kopiert. Wenn du Glück hast, mal noch mit einer Jahreszahl, wenn du Pech hast, nicht, einfach alles in Ordner abgelegt wird. Und da finde ich es halt auch sehr wichtig, dass man da ein bisschen Struktur drin hat und regelmäßig auch mal ausmistet. Weil Wissen muss halt auch aktuell sein. Also du musst dich halt damit beschäftigen, weil nur wenn es aktuell ist, ist es halt auch wertvoll. Wenn du mit altem Wissen arbeitest, ist das auch ein Risiko. Ja, auf du kannst jeden nicht Fall. Mit alten Normen, mit alten Vorgaben sagen, weil am Ende heißt es, das hättest du aber wissen müssen. Du kannst nicht sagen, oh, ich wusste aber nicht, dass die wichtigste Norm für mein Unternehmen vielleicht schon seit 3 Jahren überarbeitet Glauben worden ist. Ja. Und ich wollte die 200 Euro nicht ausgeben für den Media. Das funktioniert halt leider nicht. Ja. Sondern du musst halt wirklich gucken, Wissen muss aktuell sein, sonst ist es wertlos. Ja. Nicht komplett wertlos, aber in vielen Fällen auch gefährlich.
Gefährlich. Und da ist immer wieder mein oder unser Tipp, so sehr wir den Media Verlag lieben, weil wir dort Geld bezahlen dürfen, aber die haben einen Normen-Ticker-Abo, was wirklich bezahlbar ist. Da kann man sich reinlegen, welche Normen man auf dem Radar haben möchte. Die muss man auch nicht alle gekauft haben, um die ins Radar zu legen, sondern ich kann mir aussuchen, welche ich im Radar haben will. Das ist nicht nur gekaufte Normen, sondern das kann ich mir frei definieren. Und dann liegt es, glaube ich, im Moment im Einstieg irgendwas bei, nagelt mich nicht fest, ich glaube 100 Euro oder irgend sowas im Jahr, kriege aber jeden Monat eine Statusmitteilung und krieg Änderungen vorgeschlagen beziehungsweise krieg Änderungen gemeldet und kann so mein Wissen, was normativ ist, super aufrechterhalten und kann somit auch Zertstellen nachweisen, dass ich regelmäßig die Kontrolle über das habe, was auf dem Normmarkt passiert, der mich betrifft. Ich kriege auch immer gleich ein Angebot, wenn es eine neue Norm gibt. Möchten Sie hier bestellen mit dem Ankreuzding und so.
Ja, klar.
Alles gut. Aber der Ticker an sich, dass ich mitkriege, ändert sich was. Ja, tut sich was in meinem Umfeld. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Sache. Ist jetzt für jemanden, der nur 9001 hat und hat sonst nichts, was regulatorisch ist, sage ich mal, ich nur eine Norm überwache, ist es relativ einfach. Aber nicht wenige Unternehmen arbeiten doch mit so vielen Normen, dass dann doch sehr schnell was zusammenkommt, wo es absolut sinnvoll ist.
Ja, und das gilt ja nicht nur für Normen, sondern das gilt ja für jegliche Regularien. Und egal, wo wir hingucken, wenn wir jetzt in die GXP-Welt gucken, die OECD hat ein Newsletter, wo sie neue Sachen rumschickt. Ja. FDA, die EMA, alle DAX haben irgendwas. Genau, die DAX, alle haben irgendwelche Newsletter, wo sie dich mit den Updates versorgen. Und da trägt man sich einmal querbeet ein und dann hat man schon mal eine relativ solide Basis. Und verpasst in der Regel nicht so viel oder nichts im besten Fall natürlich.
Und was immer noch gut funktioniert, wenn es um Regelwerke sind, also wenn man so einen klassischen Rechtskataster haben will, ist, glaube ich, wenn man da Umwelt Online mal nennen, das ist auch durchaus eine Möglichkeit, wo man sich nochmal einen Rechtskataster aufbauen kann, was richtig gut ist, wo man auch regelmäßig Status-Updates kriegt. Also auch das funktioniert. Kann man alles auch zu Fuß machen und zu Fuß auch nachweisen und nachhalten, aber das ist eine sehr komfortable Lösung und Möglichkeit, das entsprechend zu tun.
Genau. Und so hält man wirklich dann, sage ich mal, mit seinem Wissen aktuell, hält es ein bisschen zusammen. Und wenn wir weitergehen, eigentlich so Richtung Kompetenz jetzt mal,
bewegen wir
uns so langsam sagen, mal Richtung 7.2.
Den Sprung rüber, wir halten fest.
So einen Schritt zur Seite.
Ja, wir haben jetzt in nur 25 Minuten den 7.1.6er jetzt abgeschlossen. Yippie, hey, lass uns in den 7.2er reingehen, ja, klar.
Genau, wir wollen die Norm ja dieses Jahr noch durchkriegen. Und ja, ich meine, Kompetenzen ist wirklich nur ein Sidestep entfernt. Im Endeffekt muss ich festlegen, was von dem Wissen ich, was ich da denn eigentlich sammle, dann tatsächlich brauche. Was ich meinen Mitarbeitern mitgeben muss. Ich habe das Wissen festgelegt und jetzt muss ich halt gucken, dass die Leute das Wissen haben. Und viel mehr ist es dann eigentlich auch nicht. Das heißt, ich muss mir überlegen, was braucht jeder? Und nicht jeder braucht alles, das ist auch immer so eine Sache. Das kostet nämlich Zeit. Ausbildung, Fortbildung ist zeitaufwendig, sondern ich muss gucken, dass es verteilt ist. Und ich muss es halt auch in irgendeiner Art und Weise sicherstellen und dokumentieren, wo halt notwendig. Und ein Schulungsplan ist vielleicht kein alleiniger Garant für eine Kompetenz, aber es ist schon ein ganz guter Weg dorthin, sage ich mal. Und wenn du das Ganze noch mit irgendeiner Wirksamkeitsprüfung verbindest, dann bist du eigentlich bei den meisten Wissen ganz gut dabei. Aber generell ist natürlich das Thema Einarbeitung, Onboarding und kontinuierliche Wissensfortbildung eigentlich ein großes Ding, würde ich sagen. Ist teilweise auch wirklich so eine Daueraufgabe.
Ja, also ich meine, wir haben es ja auch beim Organigramm oder wir haben ja schon ein paar Mal über das Thema gesprochen. Ich bin halt ein großer Freund von rollenbasierten Denken im Unternehmen und rollenbasierten Arbeiten. Und hier ist, dann lege ich halt klassisch die notwendigen Kompetenzen auf die Rolle fest. So dass ich, wie du eben gesagt hast, Gießkannenprinzip, nicht jeder braucht jede Schulung oder nicht jeder braucht benötigt jede Kompetenz. Und das ist so ein super Ding, wo ich das mal trollen super, super darstellen kann. Wo ich einfach sage, ein Mitarbeiter in der Produktion hat andere Anforderungen an seine Kompetenz wie ein Mitarbeiter in der Personalabteilung. Und das kriege ich über eine Rolle halt super toll hin. Dann geht so ein Zahnrad ins andere. Weißt du, hast ein schönes Organigramm. Da hast du eine Produktionsabteilung, hast eine Personalabteilung. Die Personalabteilung hat eine vernünftige Stellenbeschreibung. Da steht drinne, was die tun darf, was die nicht tun darf, nach welchen Seiten die Schnittstellen hat. Und da steht halt auch drin, welche Kompetenzen sie haben muss, um die Tätigkeiten eben zu verrichten. Und dann kann ich das abgleichen mit den Mitarbeitern, die auf der Stelle drauf sitzen und kann da dann raussuchen und kann da dann gucken und kann dann sagen, jawohl, es passt. Ja, ich kann die Person auf die Rolle setzen. Also ich definiere die Kompetenzen super gern in der Rolle drinne. Dann habe ich es eindeutig.
Ja, es hat halt einige Vorteile, weil du halt dir dann auch relativ einfach so eine Schulungs- oder Kompetenzmatrix machen kannst, entweder gemeinsam oder getrennt. Und dann halt auch gerade bei Neueinstellungen relativ auf einen Blick siehst, was braucht denn der Mitarbeiter? Braucht er bestimmte Einarbeitungen? Braucht er bestimmte Schulungsthemen? Und das kann ich dem dann ganz einfach zusortieren, weil der eben eine bestimmte Rolle hat.
Ja, das geht schon früher los. Das geht bei der Bewerbung schon los und bei der Stellenanzeige. Weil wenn ich auf einmal sage, ich brauche einen neuen Mitarbeiter in der Personalabteilung und dann werde ich angeguckt und heißt, ja, was sollen wir in die Stellenbeschreibung schreiben? Also was sollen wir denn
Anzeige
schreiben? Sag ich, guck doch mal in die Rollenbeschreibung. Da wird schon grob drinstehen, was du brauchst. Da muss jetzt nicht drinstehen, dass er einen Erste-Hilfe-Kurs regelmäßig besucht oder sonstige Dinge. Aber da wird schon drinstehen, was er grob braucht. Ja, eine Ausbildung hat in dem Bereich, wünschenswert ist das, Erfahrungen, ja, Umgang mit digitalen Personensystemen, was auch immer. Aber das wird wohl in der Rollenbeschreibung stehen, da kannst du den Honig raussaugen. Ich finde, das geht, eine vernünftige Rollenbeschreibung hilft dir schon an dieser Stelle. Hilft dir schon einfach auch Stellenbeschreibungen für LinkedIn oder für irgendwelche Jobbörsen zu schreiben.
Ja, und ich glaube, man darf Rollenbeschreibung hier jetzt auch gar nicht so als festgefahren sehen. Das heißt ja nicht, dass diese Person nie wieder irgendetwas anderes tun kann. Eine gute Rollenbeschreibung ist ja so geschrieben, dass sie, sage ich mal, Mindestanforderungen für diese Rolle festlegt, die für ein Unternehmen erwartet wird und Mindestkompetenzen, die man mitbringen muss oder die ausgebildet werden müssen. Aber darüber hinaus gibt es ja auch ein bisschen Flexibilität. Und es gibt ja, sage ich mal, eine gewisse Menge an Pflichtschulungen. Und dann gibt es auch noch das Entwicklungspotenzial. Weil wir müssen ja hingucken, wo kann sich unser Mitarbeiter vielleicht noch hinentwickeln? Vielleicht passt er woanders besser hin. Und es gibt ja einen Weg, sage ich mal, auch in andere Rollen. Das ist also kein so starres Konstrukt, behaupte ich mal, wo man sich nicht drin bewegen kann. Aber es gibt einem halt schon eine gute Idee Und es gibt halt eine gute Grundlage einfach für so eine Einordnung, dass auch nichts vergessen wird. Dass zum Beispiel klar ist, der muss diese Schulung machen, der muss DSGVO machen, der muss Qualitätsmanagement machen, der braucht Einarbeitung an Gerät XY. Und diese Sachen können ja auch sehr unterschiedlich aussehen, weil nicht jeder braucht eine 10 Stunden PowerPoint-Schulung über das QM-System. Manche brauchen auch vielleicht eher mal eine Woche beim Meister am Gerät mitlaufen. Das funktioniert besser, als 20 Seiten Text zu laufen oder jede PowerPoint. Also es muss auch angemessen sein, die Schulung.
Richtig, also da hängst du das Zweite dran an die Rollenbeschreibung ist, neben den Kompetenzen, die sie haben müssen, ist halt auch das, was sie an Schulungsbedarf im Unternehmen haben und was sie an Kompetenzen im Unternehmen erwerben und aufrechterhalten müssen. Und das ist halt klar, in der Produktion wirst du wohl eine Einarbeitung brauchen, wie ich ein Gerät baue. Ja, in der Personalabteilung wirst du wohl eine Einarbeitung in die entsprechende Software brauchen. Wahrscheinlich brauchen beide Hashtag DSGVO eine Schulung, dass sie mal mit dem Thema Datenschutz kommen. Aber dem Personal braucht wieder eine ganz andere Datenschutzschulung, eine ganz andere Intensität an Datenschutzschulung wie der in der Produktion. Der in der Produktion wird sehr wahrscheinlich mit weniger sensiblen Daten arbeiten und sehr seltener mit Daten arbeiten als eine Personalabteilung oder eine Buchhaltung oder eine Rechnungsabteilung oder ein Vertriebler. Vertriebler ist wieder eine andere Welt. Und von daher finde ich super gut und super wichtig, notwendige Schulungen und Kompetenzen wissen, was benötigt wird, um die Arbeit zu tun, an die Rolle zu hängen, um damit Klarheit zu kriegen. Du besetzt die Rolle, somit fällst du in das Raster. Die Schulungen sind für dich nice to have, die Schulungen sind für dich verpflichtend. Das finde ich ist eine super Sache. So arbeite ich sehr gerne.
Doch bin ich eigentlich auch ein großer Fan von, vor allem begrenzt es auch, sage ich mal, den Dokumentationswahn ein bisschen, weil es heißt nämlich, dass wir am Ende vielleicht nur Pflichtschulungen halt dokumentieren müssen. Und sage ich mal, darüber hinaus uns in der Fort- und Weiterbildung auch ein bisschen Luft lassen, sodass wir auch nicht uns tot dokumentieren. Natürlich, du musst alles irgendwo dokumentieren, die Zertifikate sammeln, aber ich habe weniger Pflichtdokumentation dadurch. Und es ist auch relativ klar, was ich dokumentieren muss.
Angemessene dokumentierte Informationen als Nachweis der Kompetenz aufbewahren. Angemessen. Nimm das Gummi, zieh's einmal richtig. Was definierst du in deinem Unternehmen als angemessen? Aber ich bin bei dir. Ich bin bei dir, es macht absolut Sinn, bei solchen Schulungen in irgendeiner Art und Weise einen dokumentierten Nachweis zu haben, dass du einfach sagen kannst, es wurde gemacht. Weil halt auch, jetzt springen wir mal weg von der Norm, weil halt auch andere Dinge kommen. Bleib bei der Datenschutzschulung, du hast halt in der Datenschutzgrundverordnung den Artikel 5, die Rechenschaftspflicht der verantwortlichen Person, wie willst du die Rechenschaftspflicht nachweisen? Eben über eine dokumentierte Information, sprich über einen Schulungsnachweis. Nur mal zum Beispiel, dass eben Mitarbeiter kompetent sind. Und von daher bin ich auch wirklich da ein Freund von, das in irgendeiner Art und Weise zu dokumentieren. Das gibt beidseitige Sicherheit.
Ja, und für mich ist das auch nicht unbedingt was primär auch nur was für die Norm ist, sondern es ist tatsächlich auch was meistens sehr relevant für die Kunden ist. Weil wenn deine Kunden mal vorbeikommen, die wollen wissen, dass das, was für sie gefertigt ist, von geschultem Personal gemacht wird. Und tatsächlich nach so Schulungsunterlagen fragen die Kunden in Kundenaudits häufiger, als es vielleicht im ISO-Audit passiert.
Ich habe das.
Und da ist einfach so dieser Kompetenznachweis. Gut, ich komme jetzt auch aus dem GXP-Bereich so ein bisschen. Da ist es essentiell. Da wird es generell immer gefragt, auch bei den staatlichen Audits. Und dafür gibt mir das einfach eine gewisse Sicherheit. Vor allem ist es für die Mitarbeiter auch schön, wenn sie wirklich eine ordentliche Sammlung ihrer Kompetenzen haben.
Ich habe zwei Seiten, die ich da beleuchte, die ich kenne aus der Praxis. Die eine Sache ist Arbeitssicherheit. Da sagst du aus der QM-Sicht, komm, Arbeitssicherheit, boah, wirklich QM-Thema, wie rede ich, wie diskutiere ich es mit dem? Gibt Auditoren, die legen da einen Wert drauf, aber nicht weniger Auditoren, die gehen über die ASI einfach weg. Steht nicht im Protokoll drin oder steht nicht im Schulungsmatrix drin, fliegen die einmal drüber. Aber wie sau wichtig ist das, dass du die entsprechende Schulung nachweisen kannst, wenn sich ein Mitarbeiter in der Produktion wirklich mal brezelt. Dann nimm die Schulung weg, nimm die Norm weg, nimm das komplett weg. Du brauchst es als Unternehmen, als Nachweis, dass du deine Pflicht erfüllt hast, dass du Mitarbeiter unterwiesen hast, dass du ihm gesagt hast, es wird nicht in den Badelatschen neben der Ständerbohrmaschine gestanden oder es wird eben nicht in Flipflops geschweißt. Wie wichtig ist das, dass du dem das sagen kannst, um halt auch nachher aus Haftungsgründen einfach ein Stück weit mehr auf der sicheren Seite zu sein. Ja, das kann sich immer noch dumm rausgehen. Wir können immer noch über Schulungsinhalte reden, über Angemessenheit, über Verständnis etc. pp. Aber es ist auf jeden Fall besser, wie nichts in der Hand zu haben.
Ja, es ist einfach eine rechtliche Absicherung.
Ja, Und was ich auf der anderen, ja, was ich auf der anderen Seite sehe, ist das, was du auch gerade gesagt hast, ist, ich habe Kunden in der Medizintechnik im technischen Service arbeiten. Die arbeiten an medizintechnischen Geräten von großen Herstellern. Nicht selten stehen die im OP oder stehen die in irgendwelchen Behandlungsräumen, dann kommen die Medizintechnik rein, dann kommt Krankenhaus, ja, da kommt die QM aus dem Krankenhaus und sagt, ah, sie arbeiten an dem Gerät, jawohl, dürfen sie das überhaupt? So, und dann natürlich muss der Schulungsnachweis und das Schulungszertifikat greifbar sein, damit der Kunde, wie du eben auch im Labor gesagt hast, dass der Kunde sicher ist, dass der Mitarbeiter, der da jetzt schraubt, das auch kann und kompetent genug dafür sein muss. Und wieder den Bogen rüber zu unserem Lieblingsthema. Und da ist es halt perfekt und ideal, wenn ich sowas in eine cloudbasierende, transparente Wissensplattform reinspiele, dann kann sich nämlich der Mitarbeiter eben schnell in sein Portal einloggen, kann sich sein Zertifikat runterladen und kann es dem Kunden zeigen, beziehungsweise willst du es haben für deine E-Mail, als willst du es haben als Dokumentation, komm her, gib mir deine E-Mail-Adresse, ich jag das gerade on the fly durch. Und dann da macht das, da ist das nächste wieder, wo es einfach Sinn macht und ich finde, das sieht super professionell aus und ich habe aus meiner Erfahrung mit meiner Beratung, das wird so oft gebraucht, das und mal ein Kalibrierzertifikat abrufen von seinem Prüfmittel, was man dabei hat. Das sind so die zwei Running Gags, die die Außendienstler immer brauchen und immer verfügbar haben müssen und wo die heilfroh sind, wenn sie es irgendwo zentral einen Zugriff drauf haben.
Ja, und ich glaube, es wird auch unterschätzt, dass es auch einfach einen sehr guten Eindruck machst, wenn du schnell auch an die Sachen, die du brauchst,
genau,
drankommst. Also gerade so Nachweise von Mitarbeitern, dass sie eine gewisse Befähigung haben. Ich meine, wir haben gerade über Pharma, über Medizinprodukte geredet. Da geht es ja maßgeblich um Patientensicherheit. Das heißt, natürlich wird ja jemand nachfragen, ob derjenige, der da was zusammenbaut, was vielleicht später ein Implantat oder ein Pharmazeutiker ist, was gespritzt wird, dass der weiß, was er tut.
Was er tut.
Und das ist völlig normal, dass danach gefragt wird. Und es macht auch einfach einen guten Eindruck, wenn ich diese Information schnell kriegen kann. Vor allem, weil sie eigentlich relativ leicht verfügbar sind, wenn ich sie gut gepflegt habe. Und da mache ich mir an der Stelle auch einfach selber einen Gefallen mit.
Genau, da hilfst du dir als alte Unternehmen selbst. Weil Worst-Case-Alternative, ja, ich kümmere mich drum, Sie kriegen ein Zertifikat, geben Sie mir mal Ihre Visitenkarte, damit ich weiß, an welche E-Mail-Adresse ich das hinsenden kann. Dann stecke ich mir die in den Hosensack oder stecke mir die irgendwo hin. Dann sitze ich im Auto, rufe bei mir im Büro an oder mache es abends im Hotel oder wo auch immer und sage, hier, passt mal auf, schickt mal bitte das Zertifikat da und dahin. Dann fängt an und es ist der Innendienst, rennt. Ja, dann sucht der die Zertifikate zusammen. Ist es das Richtige? Ist es der richtige Anspruch? Also es macht so einen professionellen Eindruck, wenn du ad hoc diese Information verfügbar hast und kannst du direkt übermitteln. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, das zentral zu dokumentieren und immer wieder Running Gag, zentrale Plattform, wo das Wissen liegt, wo alles zusammenliegt. Keine Sucherei. Ja, das liegt jetzt auf dem SharePoint. Nee, das liegt auf dem Server, auf dem Service-Server. Ja, da hast du aber keinen Zugriff zu, weil du bist ja im Büro. Warte mal, ich muss meinen Kollegen. Also all diese Dinge, die wahrscheinlich jeder gerade kennt und sich so ein Stück selbst reinschmunzelt, all die Dinge kann ich vermeiden, wenn ich eine zentrale Ablage habe und habe vernünftig strukturiert und habe die Dinger da und halte regelmäßig nach.
Ja, also wir sehen das auch regelmäßig zum Beispiel in den Audits für gute Laborpraxis, wenn Sachen aus dem Archiv gebracht werden müssen. Die müssen verfügbar sein und da wird auch auf die Uhr geguckt.
Ja.
Und wenn ich die Sachen nicht rechtzeitig und schnell genug ranschaffen kann, dann ja, dann wird da mal nochmal genauer hingeguckt. Also man muss auch seine Sachen, die man verpflichtet ist, aufzuheben, reproduzieren können. Deswegen nach dem chaotischen Prinzip ablegen ist nur bedingt empfohlen, eigentlich gar nicht, sondern man muss auch ein System hinten dran haben. Ähnlich wie bei der Wissensorganisation, das gehört auch dazu und das machen ja die meisten eigentlich ganz gut. Und inzwischen ist es dank elektronischer Methoden ja auch einfacher geworden. Und das muss einem einfach bewusst sein. Und von Bewusstsein würde ich jetzt, glaube ich, noch einen Sidestep nehmen.
Ja,
direkt ins nächste Kapitel,
noch hin.
Ja. Damit wir den jetzt noch in der restlichen Zeit hinkriegen. Und im Endeffekt, klar, der Kerninhalt ist so dieser klassische, Mitarbeiter müssen Qualitätspolitik, Ziele, ihren Beitrag und alles kennen. Ihnen muss bewusst sein, welche Folgen es gibt, wenn sie das nicht erfüllen oder wenn sie das Wissen nicht mitbringen etc. Das ist so ein bisschen das Kernding. Was ich aber bei dem Kapitel eigentlich viel interessanter finde und was viel mehr unterschätzt wird, ist eigentlich, viele Mitarbeiter wissen zwar, dass sie eine Anforderung erfüllen müssen, aber sie wissen gar nicht, warum die wichtig ist. Und daher wird sie nicht unbedingt konsequent befolgt. Also ich finde, neben der Tatsache, dass man wissen muss, was einen betrifft. Das ist das eine. Das ist das, wo die Norm so ein bisschen drauf liegt. Finde ich es auch extrem relevant zu wissen, warum muss ich das denn wissen? Warum ist das für mich relevant? Und ich sehe es leider zu oft, dass es irgendwelche Schulungsplattformen gibt, wo Leute zugebombt werden mit Inhalten und mit Lesevorgaben, aber eigentlich gar nicht klar ist, warum brauchen sie das eigentlich? Also ich finde halt, damit Wissen im Alltag sinnvoll genutzt werden kann, muss auch eine gewisse Motivation hinten dran stehen. Das heißt, klar, es gibt Regeln, die muss man befolgen. Du hast schön gesagt, die Sicherheitsflipflops haben nichts in der Metallproduktion an der Maschine zu tun. Ja, das ist absolut klar, das sollte gesunder Menschenverstand sein. Dass ich nicht neben den Lösemittelbehältern rauche, sollte auch gesunder Menschenverstand sein. Aber es gibt leider sehr viel in Vorgabesystemen, was nicht so ganz eindeutig und klar ist. Und ich finde, da ist auch so ein bisschen noch unsere Aufgabe als QM-Manager, so ein bisschen auch Vermittler zu sein und auch vielleicht Bewusstsein zu schaffen, wo noch keins ist. Weil das, was wir uns da ausgedacht haben, ist vielleicht nicht für jeden immer einleuchtend.
Ja.
Also das finde ich ist immer so ein wichtiges Thema. Neben diesem Standardding, du musst natürlich sicherstellen, dass jeder weiß, was er tut, wie er es tut, dass er die Qualitätspolitik kann. Aber für mich ist viel weniger interessant, dass jemand die Qualitätspolitik von auswendig runterbeten kann oder mir sagen kann, da hinten hängt sie neben der Kaffeemaschine, sondern dass er eigentlich die lebt und sagt, hey, wenn ich einen Fehler sehe, dann sage ich was, anstatt nur runterzubeten, ja, in der Qualitätspolitik steht, wir wollen weniger Fehler machen.
Ich finde,
weißt du, leben und tun ist was anderes als das Wissen.
Kuhpolitik ist so ein furchtbarer Trigger bei mir. Und ich habe gerade so Déjà-vu mit, ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Ich kenne das noch von Unternehmen, die Qualitätspolitik, das kam, die hing eingerahmt im Flur. Und einmal im Jahr wurde diese Qualitätspolitik abgehangen, die wurde ausgerahmt, dann wurde eine neue ausgedruckt, die identisch war mit der, die da sowieso schon drin hing, mit einem aktualisierten Datum, damit ist man zum Chef gerannt, dann hat man das neu unterschrieben lassen, dann wurde die wieder gerahmt und dann hing die wieder im Flur. Und ich habe dann gefragt, ich bin da frisch reingekommen, so, macht ihr denn da? Ja, die Qualitätspolitik. Ja, was macht ihr denn da? Ah ja, die muss immer aktuell sein, die muss den Mitarbeitern bekannt sein. Im Flur läuft jeder dran vorbei, dann sieht er sie schon. Das hat der Auditor mal so gefordert, seitdem machen wir das so. Und da schlage ich bei solchen Beispielen, schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Und immer wenn so ein Auditor zu mir kommt und sagt, 7.3, da fragen wir mal die Mitarbeiter, ob sie die Qualitätspolitik kennen. Nein.
Standardfrage. Ist die Qualitätspolitik bekannt und verstanden?
Nein. Da steht da übrigens auch gar nicht. Also da steht nicht, ist bekannt und verstanden. Da steht
wird drin, aber oft gefragt.
Ist sich der Mitarbeiter dieser bewusst? Und die Standardantwort auf diese Sache ist, unser komplettes Qualitätsmanagementsystem spiegelt unsere Qualitätspolitik wider. Wenn sich unser Mitarbeiter an die Qualität Managementsystem hält und hält seine Vorgaben ein und meldet und arbeitet nach uns und ist in unser System integriert, kennt er die Politik, weil aus der Politik leitet sich das QM-System ab. Der Mitarbeiter muss nicht wissen, wo die Politik steht und er muss sie auch, wie du es eben gesagt hast, nicht auswendig kennen, sondern die Qualitätspolitik an sich ist in meinen Augen eben nicht zwingend erforderlich. Ein einziges Dokument, was an der Wand hängt, also auf gar keinen Fall weinst du, was an der Wand hängt, sondern das ist nichts, was ein Mitarbeiter auswendig lernen muss, sondern das ist das System selbst. Das System folgt der Politik. Die oberste Leitung stellt das mal auf, die sagt als Oberstführendes mal, wie sie sich das denken und daraus leitet sich das System ab. Diese Standardauditorenfrage, da gehen bei mir, rollen sich die Fußnägel hoch und wieder runter. Kennen Sie die Qualitätspolitik? Nee, ist mir aber auch scheißegal, weil ich weiß, wie unser System tickt. Ich weiß, dass ich tolle Produkte fertigen muss. Das sind die Anweisungen. Ich weiß, dass ich mich melde, wenn ich Probleme habe. Ich weiß, wie unser Laden funktioniert. Ich folge dem Mindset. Was sich der Chef irgendwann mal ausgedacht hat, soll mir sagen, ist mir eigentlich egal. Das wäre die richtige Antwort.
Ja, und ich sehe da auch immer eine krasse Fehlinterpretation, weil in der Norm steht, Bewusstsein, die Mitarbeiter oder die Organisation muss sichergehen, dass die Personen sich bewusst sind und dann A, der Qualitätspolitik. So, und sich der Qualitätspolitik bewusst zu sein, heißt für mich nicht, ich kann die auswendig runterbeten oder ich weiß, wo der goldene Rahmen hängt. Sondern für mich, die Qualitätspolitik bewusst zu wissen, heißt nicht wirklich, ich weiß genau den Satz oder wo es steht, sondern ich frage dann, ich sage immer, wir müssen als Auditoren auch anders fragen. Wir fragen nicht, wie ist die Qualitätspolitik, sondern zum Beispiel, du redest mit jemandem im Verkauf über Reklamationen und du sagst halt, Wie wird für euch Kundenorientierung? Wie spielt das eine Rolle für euch bei Reklamationen? Und wenn der mir dann erzählt, wie er mit Kunden umgeht, wie er die Kundenzufriedenheit sichert und wie er sicherstellt, dass das System kundenorientiert ist, dann hat er die Qualitätspolitik verstanden an der Stelle. Ja. Weil
wenn
das Unternehmen
wenn sie richtig
hat ja,
geschrieben ist.
Wenn sie richtig sogar, geschrieben ist.
Oder er hat sogar noch mehr verstanden, wie das, was sich die oberste Leitung mal in der Politik überlebt hat.
Genau, die Politik ist ja nur ein Transportvehikel genau. für, sage ich mal, genau. die Unternehmenskultur und die Punkte, die uns am wichtigsten sind. Und wenn Mitarbeiter, die in ihrer alltäglichen Arbeit verstanden haben und implementiert haben durch das, was sie tun, indem ich nicht zum Beispiel sage, ja, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen, sondern wenn ich den frage, wie zeigt sich eigentlich Nachhaltigkeit in deinem Arbeitsalltag? Und der erzählt mir dann auf einmal, wie sie mit Ausschuss umgehen, wie sie ihre Müll ordentlich entsorgen, wie sie die Sachen trennen, wie sie sicherstellen, dass nichts in die Umwelt kommt. Das sind die Sachen, die ich hören will. Wie sie das im Alltag leben und was sie daraus machen aus diesen Ideen. Weil kundenorientiert halt, Nachhaltigkeit, das sind Sachen, die findest du in jeder Qualitätspolitik. Das sind an sich nur Begriffe. Ich finde, gerade als Auditor ist wichtig herauszufinden, wie wird das im Alltag gelebt? Was machen die Leute da draus? Und wie zeigt sich das im Ergebnis oder in der tatsächlichen Arbeit? Das ist für mich so ein bisschen das Ding. Ich merke, ich werde gerade immer aufgeregter, weil das für mich auch so ein Thema ist. Ich sage, das ist einfach etwas, was mich dann auch nervt. So, was bringt es mir, wenn jemand die Qualitätspolitik auswendig runterbeten kann, aber es nicht verstanden hat?
Ich wollte es gerade sagen.
Oder was die Essenz nicht mitnimmt.
Was nutzt mich das, wenn der Mitarbeiter sagt, ja, Qualitätspolitik ist bei uns im QCM-System verankert, hängt draußen im Flur, gehe ich jeden Tag dran vorbei. Da hat sich der Chef irgendwas, es ist so sinnlos. Also wichtig ist, wie du es gesagt hast, wird gelebt. Und es ist auch das Gleiche, gehen wir bei dem Bewusstseinspunkt gleich eins weiter, bevor wir uns an der, das ist das Gleiche, es geht um die Ziele. Es geht ja nicht darum, irgendwo mal in der Excel-Tabelle irgendwelche Ziele aufzuschreiben, ja, Jahresziele oder irgend sowas, und der Mitarbeiter kriegt einen Ausdruck davon, unterschreibt es und es wird abgeheftet als Nachweis, dass er es gesehen hat, wie ich das schon bei der Qualitätspolitik auch schon erlebt habe. Dass die ausgedruckt worden ist, alle Mitarbeiter haben drauf unterschrieben und es wurde in ein Regal gehängt. Anderes Thema. Aber auch die Ziele, die Qualitätsziele vom Unternehmen sind doch in der Politik und in dem Unternehmen verankert. Wir wollen saubere, funktionierende, qualitativ hochwertige Produkte oder Dienstleistungen erfüllen. Das ist doch das Mindset von einem Unternehmen. Wir wollen wirtschaftlich sein. Wir wollen Geld verdienen. Wir wollen sozial verträglich arbeiten. Alles das spiegelt sich doch im Tun und in dem System wieder und nicht in irgendeinem Excel-File, wo irgendwas dran steht.
Ja, und für mich ist, wenn ich zum Beispiel Unternehmen auditiere, auch sehr maßgeblich einfach, wie auch dieses Bewusstsein erzeugt wird, was da sein soll. Und Bewusstsein erzeugst du nicht, indem du eine Rund-E-Mail schreibst und sagst, uns ist besonders wichtig Kundenorientierung und Nachhaltigkeit, sondern Bewusstsein erzeugst du, indem du halt sagst, ja, schaut mal, was wir hier Gutes gemacht haben. Wir haben jetzt geringen Umweltschaden, ich kann euch vorrechnen, wir haben sichergestellt, dass keine Schadstoffe in die Luft kommen oder dass ich den Leuten auch mal vorrechne, was ein gewisser Schaden vielleicht an Geld kostet. Weißt du, einfach, dass ich Zahlen und Daten, Fakten habe, Sachen, die für die Leute auch greifbar machen, die ich auch greifbar erklären kann, warum gewisse Fehler vielleicht gewisse Folgen haben, ohne dass das jemand angreifen will, aber sagen muss, da wollen wir besser werden. Wie kommen wir dahin? Und ich finde, Bewusstsein zu schaffen, erfordert auch ordentliche Erklärung. Also, dass du die Leute mitnimmst und sagst, warum ist das denn eigentlich wichtig? Warum wollen wir das denn? Und nicht nur, so ist es und mach mal. So einfach darf man es sich nicht machen, meiner Meinung nach.
Machen sich's manche Unternehmen zu einfach, indem sie einfach sagen, wir hängen so Politik an die Wand oder wir lassen Politik mit irgendeiner Kenntnisnahme oder Schrift drüber rollen. Auditoren machen sich es zu einfach, die sagen, ach, der Mitarbeiter hat die Politik gelesen, beziehungsweise er kann mir nachweisen, dass er mir sagt, wo sie steht oder wo es hat mir gezeigt. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach und das ist am System vorbei. Und es macht halt auch einfach null Sinn. In meinen Augen absolut null Sinn. Also bei solchen Auditorenfragen, ich lasse die dann auch gar nicht mehr gewähren. Ich gehe dann auch gerne in eine Diskussion rein. Es ist halt einfach so, weil ich es halt einfach so am Ziel vorbeisehe. Ja, da kriegen sie eine Abweichung. Wenn der Mitarbeiter jetzt nicht weiß, wo die Qualitätspolitik, an welcher Wand die Qualitätspolitik, ja, das ist schon ein Finding. Also das ist ja schon eine Abweichung gegen 7.3a. Nein. Nein. Ja. Und das ist halt echt so eine Sache. Boah.
Ja, also ich finde halt, Bewusstsein ist halt gerade dann wichtig, wenn es um die Entscheidungsfindung geht. Wenn ein Mitarbeiter was entscheiden muss im Unternehmen für die alltägliche Arbeit. Und dann soll er das im Bewusstsein der Firmenkultur, der wichtigen, relevanten Punkte tun.
Genau.
Das heißt, dass er halt, sage ich mal, zum Wohle der Firma und im Interesse der Firma auch entscheidet und Dinge tut. Und das ist, was Bewusstsein auslösen soll. Natürlich Bewusstsein für die alltäglichen Arbeiten, dass ich keinen Unfug an der Werkbank mache, aber auch Bewusstsein in alltäglichen Entscheidungen.
Ja, vielleicht,
im Sinne
vielleicht
der Firma.
Ist es auch hier wieder ein Wording-Problem, dass man einfach Qualitätspolitik erstmal oder wenn man möchte, ein Dokument interpretiert, ein Stück Papier.
Ja, ich meine, wir haben es beim Kuhpolitik-Kapitel ja schon diskutiert, dass es gar nicht unbedingt immer Kuhpolitik heißen muss, dass es auch Code of Conduct, Vision, Mission, irgendwas heißen kann.
Philosophie.
Manchmal würde hier vielleicht, denke ich, wirklich ein besserer Name passen. Oder wäre realitätsnäher oder einfacher zu begreifen, weil Qualitätspolitik ist schon ein bisschen abstrakt außerhalb von QM, wage ich zu behaupten.
Ja gut, so, und dann haben wir die anderen zwei Punkte noch in dem 7-3er drin, dass wir den Sack zukriegen, bei dem logischerweise muss man dem Mitarbeiter sagen, er ist ein Teil des QM-Systems und er trägt, also er ist ein Teil des Unternehmens. Und er trägt als sein Teil des Unternehmens zur guten und wirksamen Erbringung der Leistung bei. Und natürlich sind wir alle verstrebt, im Zuge des PDCAs, KVP-Prozesses, immer wieder Systeme zu optimieren und besser zu werden. Das ist aber auch Mindset. Das ist Mindset und das ist halt einfach auch eine interne Kommunikation und ein Kram. Wir haben es eben oben gehabt mit Wissen, dass ich teile mein Wissen, ich verbreite mein Wissen, ich halte mein Wissen aktuell, ich bin ein Teil vom System, ich kümmere mich darum, dass das so ist, wie es funktioniert, und wenn ich was sehe, was besser gehen kann, logischerweise kümmere ich mich darum.
Das ist am Ende nur Unternehmenskultur und das ist abseits jeglicher Kultur. Normen, das hat mit der Norm dann an der Stelle nichts zu tun, das ist auch wieder ureigenes Interesse, dass ich eine gute Unternehmenskultur habe. Dass ich sage, die Mitarbeiter haben Lust, mit mir zusammen hier was voranzutreiben. Und wir sind alle am Erfolg dieses Projektes interessiert.
Ja, so. Letzter Punkt, da bin ich jetzt mal auf dich gespannt. Folgen einer Nichterfüllung der Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems. Hast du da schon mal, also ist dir das schon mal in einem Audit als Auditpunkt begegnet, Auditorenkram? Also ist sich ein Mitarbeiter bewusst der Folgen einer Nichterfüllung der Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems? Was sind denn die Folgen einer Nichterfüllung der Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems?
Das ist sehr weit zu interpretieren, meiner Meinung nach.
Ja, weil, oder?
Im Endeffekt, also ich bin kein Fan von dieser Formulierung, sage ich jetzt schon mal gleich, weil die Nichterfüllung der Anforderungen des QM-Systems, also ja, die Anforderungen bestimme ich ja selber als Unternehmen an mein QM-System. Insofern sehe ich das als etwas, was natürlich du als QM-Manager ja gar nicht kontrollierst, sondern hier geht es darum, dass jemand ordentlich seine Arbeit macht, so. Der ihm zugewiesene Arbeit erledigt, und das ist Aufgabe natürlich des Vorgesetzten und im weiteren Sinne auch der HR-Abteilung. So. Und die Norm ist meiner Meinung nach nicht der Ort für disziplinarische Maßnahmen an der Stelle, so ein bisschen, sondern das geht in den HR-Bereich rein, unabhängig auch von der Norm. Im Endeffekt bedeutet es für mich viel mehr eigentlich, dass klar sein muss, was passiert, wenn wir uns nicht nach den eigenen Vorgaben richten. Also das Fehler passieren, dass Kosten entstehen, dass Ausschuss passiert, dass, wenn ich in Medizinprodukten unterwegs bin, Patienten in Gefahr sind, theoretisch. Also es muss die Folgen des Handelns oder des Nichthandelns müssen klar sein. Also die Verantwortung für die Arbeit, die man macht, das muss klar sein. Und das muss natürlich auch in den Unternehmensrichtlinien mit einer gewissen Verantwortung verknüpft sein. Also für mich heißt das vielmehr, man muss sich seiner Verantwortung bewusst sein und man muss sich auch bewusst sein, was passiert, wenn man der nicht nachkommt. Und ich finde hier wirklich viel weniger relevant so die Anforderung an das Qualitätsmanagementsystem, sondern der tatsächlichen Arbeit. Also ich finde, das beschreibt es viel zu kompliziert, als es im Alltäglichen ist, sondern du musst wissen, dass du keinen Unsinn machen darfst. Du musst wissen, wenn du was falsch machst, was die Folgen sind. Und natürlich muss Geschäftsführung und HR auch Pläne dafür haben, wenn mal was schief läuft. Und sicherlich, wir reden hier vielleicht von Abmahnungen und Kündigungen. Wir reden hier aber auch einfach nur von Sachen, die viel harmloser sind, weil das sind Extremmaßnahmen, an die hier auch, glaube ich, oft gedacht wird, wenn hier von Nichterfüllung geredet wird. Nichterfüllung kann auch einfach heißen, ich muss mal jemanden ordentlich schulen, weil es ihm nicht klar war, weil es ihm nicht bewusst war. Und ich glaube, hier aus diesem Punkt kommt nicht so ganz raus, wie breit eigentlich die Folgen von sowas verbunden sind. Also das kann heißen, ich muss nachgeschult werden, bis ich schmeiße jemanden raus. Also das ist ein breites Spektrum.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe in der 27001, wenn du Informationssicherheit machst, hast du ein Annex, komme ich jetzt nicht direkt drauf, in TISAX gibt es ein Control, da bist du in dem Thema Maßregelungsprozess drin. Da musst du einen Maßregelungsprozess haben in der HR, musst du sagen, pass auf, der hat einen Bock geschossen, wir reden drüber, schießt wieder einen Bock, wir reden ein zweites Mal, schießt wieder einen Bock, wir mahnen ab, beim vierten Bock trennen wir uns und dann ganz grob, also da gibt es diese Sache. Aber in einem 9001 Auto, ich mache jetzt echt schon, ich möchte mir anmaßen, ich möchte sagen, ich habe schon ein paar Audits gemacht in den letzten Jahren, ist das in der Tatsache noch nie ein Punkt gewesen, der mir so bewusst von einem Auditor entgegnet ist oder wo irgendwas war. Das ist
tatsächlich
mir
auch
kein, das ist kein Punkt, wo bei mir irgendein Trigger angeht. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das ist
nö. Bin ich auch so noch nie gefragt worden, ob mir oder jemand anderem die Nichterfüllung der Anforderungen an das QM-System bewusst sind. Weil im Endeffekt weiß jeder, wenn er seine Arbeit ordentlich nicht ordentlich macht, bekommt er Ärger. Ja, spätestens mit dem Chef.
Und selbst dann wäre es mir bewusst, aber es wäre mir immer noch, dann ist mir es aber immer noch egal oder was. Also du sollst ja nur bewusst sein, soll ja danach handeln, steht ja in der Norm. Also
habe ich noch nicht gesehen, dass das ein Riesenthema oder Diskussion in Audits auf keinen Fall ist. Ich meine, der Satz ist drin zur Vervollständigung. Er macht ja an der Stelle auch Sinn. Das heißt, es muss klar sein, was passiert, wenn man sich nicht an die Anforderungen hält, wenn man Vorgaben ignoriert. Das ist völlig normal, aber auch das ist wieder eine fürchterliche alltägliche Sache, für die es den Normpunkt wahrscheinlich nicht gegeben hätte, weil das steht auch in jedem Arbeitsvertrag drin, dass du deine Arbeit ordentlich zu machen hast.
Also wie gesagt, über 7.3a und B kann ich Anekdoten erzählen mit Audits, was wir alle schon für Späße gehabt haben, aber C und erst recht nicht D, sind halt da, alles gut. Tun keinem weh. Ich glaube, sie sind auch in der 26er-Version noch so drin.
Lassen wir uns überraschen. Lassen
wir sie drin sein, ja.
Ich denke, da wurde einfach drüber gegangen. Das wird so weiter existieren, aber ja.
Okay.
So.
Michael, ich würde sagen,
ja. Wir
kratzen schon wieder an der Stunde, ja. Wir machen mal einen Cut. Wir machen mal einen Cut nach dem 7.3er. Starten im nächsten Mal mit dem 7.4er. Und werden den aber auch nur kurz ankratzen, weil wir dann über die dokumentierten Informationen gehen. Ich glaube, spätestens dann haben wir wieder ein Zeitgrab, wir zwei. Und von daher würde ich es für heute beenden. Für mich Aufruf, Call to Action. Hat jemand schon mal das Thema mit den, über das wir gerade gesprochen haben, mit dem 7.3 C und D im Audit gehabt? Ist da schon mal jemand drüber gestolpert? Hat da schon mal jemand Erfahrungen mit Auditoren, mit Themen gehabt, dass da wirklich der Finger richtig in die Wunde gelegt worden ist, da richtig eine High-Priorität draufgelegt wurde? Oder was, sagt uns gerne Bescheid. Wir lernen auch gerne immer mal wieder dazu, teilt uns unsere Erfahrungen. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, wir haben in letzter Zeit immer mal Anfragen gehabt nach irgendwelchen Templates, Vorlagen, Arbeitshilfen. Bei KI ist es jetzt durchgekommen, da haben wir ein paar Anfragen gekriegt. Fragt uns gerne an, vielen Dank dafür. Wir kümmern uns darum, dass ihr die Vorlagen dann auch mal bekommt von uns. Und ansonsten würde ich sagen, Michael, morgen nochmal, dann ist verlängertes Wochenende. Ihr habt in Saarbrücken, glaube ich, High Life. Ja, 3. Oktober wird in Saarbrücken groß gefeiert.
Genau, Tag der Deutschen Einheit, diesmal nochmal im Saarland. Wir haben hier 3 Tage praktisch die Feierwochen, inklusive Vor- und Nachbereitung, sage ich mal, wo hier ganz Deutschland zu uns tatsächlich kommt und hier zu Gast ist. Ich bin gespannt.
Okay, dann dir viel Spaß beim Feiern, uns allen. Eine angenehme Arbeitswoche, wenn ihr werdet es auf jeden Fall nach dem 3. Oktober schon hören. Das heißt, wir wünschen einen schönen Feiertag gehabt zu haben. Genießt die Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder planmäßig. Vielen Dank. Grüße aus Wetzlar. Macht's gut und tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.